Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Szefanowske. Sein erstes Musical hat Leonard Bernstein mit gerade mal 26 Jahren komponiert, On the Town. International bekannt wurde das Musical vor allem durch den Film mit Frank Sinatra und Gene Kelly. Der Entertainer und der Tänzer und Musicaldarsteller, die spielen darin Matrosen, die 24 Stunden Landurlaub in New York haben und sich dort amüsieren wollen. Gedreht wurde an Originalschauplätzen, unter anderem im Naturhistorischen Museum, wo die Filmattrappe eines Saurierskeletts spektakulär zusammenbricht. Der Film basiert zwar auf dem Musical, musikalisch sind beide Versionen aber unterschiedlich, mit einer Schnittmenge von 4 Songs. Darunter das berühmt gewordene Lied bei der Ankunft der Matrosen in New York. Das war jetzt auch in Duisburg zu hören, wo das Musical gestern Abend Premiere hatte. Unser Theaterkritiker Stefan Keim war bei der Duisburger Premiere gestern Abend dabei und ich habe ihn gefragt, wie überzeugend denn der Abend war, wenn man den Film kennt.
Der Abend ist sehr filmisch angelegt. Also da muss ich erst einmal den Bühnenbildner und Videokünstler Momme Hinrichs erwähnen. Der hat es wirklich geschafft mit vielen schnellen Überblenden, das ist wie so eine Kamera, die sich schließt und wieder aufmacht, New York auf die Bühne zu bringen. Die vielen Spielorte, die drei Matrosen, die rasen ja durch die Stadt von einer Bar zum anderen nach Coney Island mit der U-Bahn und welche Spielorte man da alle hat. Und das ist ein bisschen so wie Postkarten, die mit einem ziemlich großen Ensemble dann auch tänzerisch belebt werden.
Und musikalisch war es da auch so gut wie der Film?
Also musikalisch haben die Duisburger Philharmoniker wirklich Großes geleistet, denn die klingen richtig wie eine Big Band unter Leitung von Stefan Klingele. Das ist manchmal so in diesem Stück, dass man denkt, das klingt doch alles eigentlich leicht zu spielen, aber da gibt es so ein paar rhythmische Vertracktheiten drin und auch die Dissonanzen müssen sehr präzise und sehr sauber gespielt werden. Und auch zusammen mit dem hervorragenden Ensemble ist das musikalisch ein sehr gelungener Abend. Vielleicht hören wir uns eins der schönsten Stücke an, ein sehr melancholisches Stück gegen Ende.
Das Musical ist 1944 entstanden und sollte im Zweiten Weltkrieg eigentlich eine leichte und unterhaltsame Seemannskomödie sein. Aber man wollte auch aktuelle Themen durchaus aufgreifen, wie die moderne Frau oder die Sexualpsychologie von Sigmund Freud. Spürt man davon denn etwas bei der Duisburger Inszenierung?
Naja, da sind einige Sachen natürlich schon mit der Zeit etwas verwaschen. Also die Frauenrollen sind sehr selbstbestimmt. Also diese drei Matrosen denken sich, sie müssen Frauen verführen. Nein, sie werden verführt. Und diese Frauen, eine ist Wissenschaftlerin, eine ist Taxifahrerin. Das war natürlich so 1944 zu der Zeit etwas so. Da war die USA im Zweiten Weltkrieg. New York war die Achse. Von dort aus gingen die ganzen Schiffe ins Kriegsgebiet und da mussten einfach Frauen auch in Berufe, die sonst Männer gemacht haben und das führte auch zu größerem Selbstbewusstsein. Das ist heute ein bisschen historisch. Einige Rollen sind jetzt etwas deutlicher queer besetzt, als Bernstein sich das damals leisten konnte. Und es ist ja auch noch interessant, der Krieg als Hintergrund. Diese drei Soldaten sind ja nicht einfach nur aus Spaß da, sie haben diese 24 Stunden und danach geht's für die an die Front, an den Zweiten Weltkrieg. Das hätte ich mir bei der sehr temporeichen Inszenierung von Luisa Proske gewünscht, dass so diese leicht tragische Ebene, dieser etwas düstere Kriegshintergrund doch noch etwas deutlicher geworden wäre, dass also der Rausch und die Raserei auch die Grundlage haben, wir packen uns noch einmal das Leben, vielleicht sind wir morgen tot.
Das berühmteste Werk von Leonard Bernstein ist ja die West Side Story. Kann denn On the Town da qualitativ mithalten?
Nein, das wäre jetzt wirklich übertrieben. Es ist ein Erstlingswerk. Leonard Bernstein wollte Erfolg haben. Das merkt man. Es ist eine Nummernrevue, sehr viel Tanz. Das basierte ja auch auf einem Ballett. Deswegen nimmt der Tanz auch eine sehr, sehr große Rolle in dieser Inszenierung ein. Die West Side Story, die hat ja mit dieser Leichtigkeit, mit diesem scharfen Witz auch wirklich soziale Missstände nach vorne gebracht. Und die gelten ja auch bis heute. Ich habe gerade noch eine sehr gute Inszenierung am Theater Hagen gesehen. Also die West Side Story ist das Meisterwerk, On the Town ist ein Werk auf dem Weg dahin, aber deswegen trotzdem ein sehr reizvolles.
In Hagen die West Side Story und gestern Abend, da hatte in Bielefeld zeitgleich mit der Premiere, die du gesehen hast, ein anderes Werk von Leonard Bernstein Premiere, die Operette Candide. Ein Stück, das inhaltlich sogar in Westfalen beginnt, in einem idyllischen Schloss, aus dem Candide dann vertrieben wird. Zwei Bernstein-Premieren in Nordrhein-Westfalen an einem Abend, ist das denn Zufall?
Nee, ich habe ja gerade schon Hagen erwähnt, wo die Westside-Story läuft, aber Candide läuft gerade auch am Alto Musiktheater in Essen und On the Town hat Anfang Mai auch noch in Solingen Premiere als Studentenproduktion von der Folkwang-Universität der Künste. Das ist schon eine Bernstein-Ballung und ich glaube, das liegt daran, dass die Musik einfach so mitreißend und so lebensbejahend ist. Gleichzeitig, Candide ist ja auch ein Stück, in dem es um Krieg und alles Mögliche geht, um wirklich philosophische Fragen. Gleichzeitig stellen diese Stücke doch auch wirklich die Fragen, die immer noch für uns heute aktuell sind, sind aber gleichzeitig tolle Unterhaltung. Und ich glaube, das ist genau das, was gerade auch gut auf die Spielpläne gehören kann.
Das war unser Theaterkritiker Stefan Keim über das Musical On the Town in Duisburg und den aktuellen Leonard Bernstein-Boom. Wie frei sind Kunst und Kultur? Das ist eine Frage, die zurzeit immer wieder diskutiert wird, etwa wenn Kulturstaatsminister Wolfram Wallmer in die Arbeit einer unabhängigen Jury eingreift oder auch wenn unbequeme oder umstrittene Stimmen von Kulturveranstaltungen ausgeladen werden. Um Kunstfreiheit ist es jetzt auch bei einer Tagung in Frankfurt am Main gegangen. Eingeladen hatte das bundesweite Netzwerk Pro Quote Bühne, das sich einsetzt für Geschlechtergerechtigkeit im Theaterbetrieb, aber auch für faire Arbeitsstrukturen. Von der Kunstfreiheit gedeckt, das war die Frage, unter der die Tagung stand. Und über die Ergebnisse habe ich mit der Regisseurin, Autorin und Schauspielerin Helena Kontudakis gesprochen aus dem Vorstand von Pro Quote Bühne. Politik versus Kultur, so lässt sich das Beispiel um Weimar beschreiben, das ich gerade genannt habe. Aber wo liegen denn im Theater die zentralen Konflikte um die Kunstfreiheit zwischen Regie und Leitung auf der einen Seite und den Darstellenden auf der anderen?
Politik müsste ja die Kunstfreiheit so gut es geht fördern und unterstützen und die Strukturen dafür bieten. Das ist immer noch der Fall. Aber es finden halt Veränderungen statt. Und wir sehen, dass das in eine problematische Richtung läuft. Daran hat Herr Weimer auch seinen Anteil. Aber Herr Weimer ist eigentlich nicht wirklich das Problem. Herr Weimer ist ein Symptom. Was problematischer ist, sind die Strukturen, die das ermöglichen. Also das ist auch etwas, was analogisiert werden kann mit dem Theater und eigentlich in allen anderen Lebensbereichen. Immer da, wo sich Macht und Entscheidungsgewalt konzentriert, ist das Potenzial zum Machtmissbrauch sehr hoch. Die Problematik liegt in den Strukturen, jetzt in der Kulturpolitik. Aber natürlich gibt es diese Problematik auch im Theater. Und da geht es nicht nur um die künstlerischen Differenzen, die sicherlich existieren zwischen Regie und Schauspiel oder zwischen Regie und Leitung, sondern es geht auch da um Strukturen, also wer hat welche Entscheidungsgewalt und wo wird dann schlussendlich die Kunstfreiheit hierarchisiert, sodass ein Ungleichgewicht stattfindet oder entsteht und entsprechend auch statt Kunstfreiheit dann zu fördern, wird sie dann in Teilen sogar eingeschränkt.
Könnten Sie da mal konkrete Beispiele nennen? Es wurden ja im Vorfeld der Tagung auch konkrete Fälle gesammelt, um sie dann in einer Gerichtsperformance am Abend aufzuführen.
Ja, genau. Wir haben zuerst diesen Workshop gemacht vormittags. Darauf haben wir uns vorbereitet, indem wir konkrete Fälle gesammelt haben. Leider war es so, dass wir mit unserer Konferenz, weil das so spannend war, das Panel, haben wir das ein bisschen länger laufen lassen und entsprechend mussten wir die Performance selbst leider fallen lassen. Aber die Arbeit am Workshop selbst selbst war schon sehr, sehr aufschlussreich. Wir haben festgestellt, es kommen immer wieder die gleichen Fälle, ne? Also vor allem Nichtverlängerung. Und dann gibt es diese sogenannte Nichtverlängerung aus künstlerischen Gründen. Und das ist ein sehr, sehr schwammiger und nicht wirklich definierbarer Begriff. Was ist denn das überhaupt?
Also Darstellende haben einen Vertrag und plötzlich wird ihnen gesagt, dieser Vertrag wird jetzt nicht mehr verlängert.
Genau. Also es gibt den Normalvertrag Bühne und der ist immer befristet auf ein Jahr, auf eine Spielzeit. Und wenn dann die Leitung findet, sie möchte das Arbeitsverhältnis beenden, dann wird die Person nicht gekündigt, sondern sie wird nicht verlängert. Also man lässt den befristeten Vertrag auslaufen.
Und das passiert sehr oft.
Ja, das passiert sehr oft. Das passiert auch als Regelfall bei Leitungswechseln. Da kommt auch wieder die sogenannte Kunstfreiheit der Leitungsperson zum Tragen. Also es wird gesagt, die Leitungsperson kann das Ensemble nach ihrer künstlerischen Vision gestalten. Aus unserer Sicht müsste dann auch das anders benannt werden, ganz abgesehen davon, dass wir nicht Fan sind von dieser Nichtverlängerungspraxis, also von diesem ganzen Prozedere, weil es an sich prekarisierend ist. Stellen Sie sich vor, Sie müssten jedes Jahr quasi darum bangen, ob Sie weiter beschäftigt werden oder nicht.
Das Argument, das da gebracht wird, ist die Kunstfreiheit. Also wird quasi dieses Argument von Höhergestellten, von der Leitung ja in gewisser Weise ja missbraucht.
Ja, genau. Also das ist unsere These. Also wir sagen nicht, das ist grundsätzlich so, ne? Also nicht, dass Sie uns missverstehen, aber diese Struktur der Nichtverlängerungspraxis, also dieser Kettenvertrag, seien wir ehrlich, ist an sich prekarisierend. Und es ist für uns halt ein Unding, dass man dann die Kunstfreiheit heranzieht, um das zu legitimieren. Was immer wieder vorkommt, ist, dass bei Bekanntwerden von Schwangerschaft oder Anmelden von Elternzeit wird dann eine Nichtverlängerung ausgesprochen aus künstlerischen Gründen. Man kann das ja nicht beweisen, dass jetzt jemand nicht verlängert wurde, weil sie Elternzeit angemeldet hat. Dann wird eben dieser Grund reingesetzt, künstlerische Gründe. Und dann werden halt irgendwelche Argumente hervorgebracht, die nicht überprüfbar sind.
Also wir haben keine Rolle für Sie,
genau,
solche Dinge.
Genau, passen nicht mehr ins Ensemble oder wir haben das Gefühl, dass die Qualität Ihres Spiels abgenommen hat. Also man kann nur vermuten, weil es eine zeitliche Nähe hat, aber das ist ja kein Beweis. Oder die andere Situation, die wir als beispielhaft genommen haben, ist jemand, der sich gewerkschaftlich einsetzt, der den Mund aufmacht und für bessere Arbeitsbedingungen sich einsetzt. Und dann ist wieder die gleiche Behauptung. Also werden nicht verlängert, weil sie passen nicht mehr rein und, und.
Zu welchen Ergebnissen sind Sie dann auf der Tagung gekommen? Was müssten da für Lösungen her?
Zum Workshop betreffend Nichtverlängerung, was wir da festgestellt haben, ist, wir haben so ein Motto erstellt. Das heißt, suche nicht nach Gerechtigkeit, such nach dem Formfehler. Also überall da, wo man einen Formfehler feststellen kann, und die kommen ja durchaus vor, da kann man dann vor Arbeitsgericht beziehungsweise vor dem Bühnenschiedsgericht sein Recht bekommen. Und bei der Tagung an sich sind wir auch zu dem Ergebnis gekommen, dass es wirklich um Strukturveränderungen geht.
Wie könnte so eine Strukturveränderung aussehen?
Also die GdBA, die Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger, also so einer der Gewerkschaften von Theaterschaffenden, schlägt eine Quote vor, insbesondere bei Leitungswechsel, dass man eine kleinere Quote hat von Nichtverlängerungen, die man aussprechen kann, aber der Großteil sollte bleiben können. Ich ganz persönlich bin als Kunst- und Kulturschaffende der Meinung und als Theaterschaffende, dass man diese ganze Nichtverlängerung überhaupt abschafft, dass es nur unbefristete Verträge gibt in der Regel. Natürlich gibt es Gastverträge, die sind eh in sich halt befristet, aber wenn man angestellt ist an einem Haus, dann sollte das aus meiner Sicht eine Festanstellung sein. Und man kann es meinetwegen auch mit einem Zwischenschritt machen, also dass man sagt, solange die Intendanz dauert, solange dürfen die Verträge sein. Aber wenn klar ist, dass der Vertrag der Intendanz verlängert wird, dann müssten auch die entsprechenden Verträge um diese Zeit, also um diese Jahre, die dann verlängert wurden, bei der Intendanz auch verlängert werden. Automatisch, ohne Diskussion.
In Frankfurt am Main hat eine Tagung über die Arbeitsbedingungen am Theater stattgefunden. Ich habe darüber mit Helena Kontudakis gesprochen, aus dem Vorstand von Pro Quote Bühne, dem Veranstalter der Tagung. Thank you. Alban Bergs Streichquartett Opus 3, eingespielt vom berühmten Streichquartett, das sich seinen Namen gegeben hat. Günter Pichler war Gründer des Alban Berg Quartetts und spielte 38 Jahre lang die erste Geige. Jetzt ist er im Alter von 85 Jahren gestorben bei einem Autounfall. Mit 15 kam Günter Pichler nach Wien, um Violine zu studieren. 3 Jahre danach war er schon Konzertmeister der Wiener Symphoniker und kurze Zeit später holte ihn dann der Dirigent Herbert von Karajan zu den Wiener Philharmonikern. Eine renommierte Stelle, die er jedoch nach ein paar Jahren wieder aufgab.
Als ich dann 23 war und mir vorstellte, das tust du dann jetzt noch 40 Jahre und da ist kein Weiterkommen, so schön das ist, traf ich auf der Straße den Präsidenten unserer Akademie, so hieß die Universität für Musik damals. Und der sagte, sagen Sie mal, Pichler, ist das schon das Richtige, was Sie da machen? Ich biete Ihnen eine Lehrstelle an, wenn Sie die Stelle aufgeben. Und ich habe sofort ja gesagt, obwohl meine Konzertmeisterstelle damals 5-mal so hoch bezahlt war wie dieser kleine Lehrauftrag, den ich an der Musikakademie bekommen habe. Aber ich dachte, ich könnte vielleicht meinen geheimsten und heißesten Wunsch damit erfüllen und ein Quartett gründen.
Ja, ich spreche jetzt mit dem Musikjournalisten Norbert Hornig. Günter Pichler gründete das Alban Berg Quartett, wir haben es gerade gehört. Was hat er denn damit geschaffen?
Ja, er hat sicherlich eines der bedeutendsten Streichquartette des 20. Jahrhunderts gegründet. Es ist ja in der Hall of Fame der großen Quartettformationen wie Amadeus Quartett, Juliet Quartett, Quartett Italiane und so weiter. Und es ist auch das erste Quartett aus Wien gewesen, was wirklich eine nachhaltige, fast 4 Jahrzehnte lange dauernde internationale Karriere geschafft hat. Das hatte davor noch niemand geschafft, obwohl es in Wien sehr viele Streichquartettformationen gab. Wien ist ja die Wiege des Streichquartetts letztlich. Und was das Quartett besonders auszeichnet, ist in meiner Meinung nach der Klang. Ich habe es häufiger erlebt in der Kölner Philharmonie und es war wirklich erstaunlich, wie diese 4 Leute die ganze Halle gefüllt hatten. Immer wieder. Und man dachte, das sind die Wiener Philharmoniker im Taschenformat. Und das ist etwas ganz Besonderes. Der Klang dieses Quartettes, der ist mir heute noch im Ohr. Diese Fülle, diese Farbe bei gleichzeitiger größter Transparenz.
Günter Pichler war auch Lehrer, hat neue Generationen von Musikerinnen und Musikern ausgebildet als Professor in Wien, in Köln und Madrid. Was war denn da das Besondere an ihm als Lehrer?
Ich war leider nie persönlich in einem Meisterkurs von Günter Pichler, aber ich habe einige Quartettmusiker gesprochen und auch über Pichler gesprochen. Ja, was war besonders an ihm? Er war ein strenger Lehrer. Er legte größten Wert auf Disziplin und Partiturtreue. Man musste extrem gut vorbereitet sein. Wenn man das nicht war, ja, dann hatte man schlechte Karten. Ich glaube, da konnte er auch böse werden. Also das Artemis-Quartett hat bei ihm gelernt, das Quartetto Casals oder das Beccea-Quartett, die ja Weltkarrieren gemacht haben und verdanken sie auch dem Günter Pichler letztlich irgendwo. Und das ist so gesehen, wirkt das Erbe dieses Quartetts und von Günter Pichler wirkt weiter in seinen Schülern, in seinen Quartetten, die er ausgebildet hat. Kaum eine Biografie eines großen Quartetts zeigt nicht irgendwo den Namen Günter Pichler. Und was eben weiter wirkt, auch von diesem Alban Berg Quartett, ABQ, wie man es nannte, das ist die Diskografie, die das Ensemble hinterlassen hat. Da sind Marksteine, Aufnahmen der Beethoven-Streichquartette zum Beispiel, das muss man unbedingt erwähnen, das ist mit das Größte, was man auf diesem Gebiet leisten kann.
Nach der Auflösung des Alban Berg Quartetts 2008, da wandte sich Günter Pichler dem Dirigieren zu, arbeitete da auch mit renommierten Orchestern in Europa und Japan. Sie haben ihn nun persönlich erlebt. Was war er denn für ein Mensch?
Ich habe Günter Pichler anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Alban Berg Quartetts in Köln selbst kennengelernt. Und wir waren nach dem Konzert mal essen und da blühte er richtig auf. Ich habe ihn als einen enorm intelligenten, witzigen und humorvollen Menschen kennengelernt. Die Augen blitzten, das sehe ich heute noch. Es war wirklich ein Spaß, mit ihm zusammen zu sein. Ja.
Günter Pichler ist im Alter von 85 Jahren gestorben, österreichischer Geiger, Dirigent und Gründer des Alban Berg Quartetts. An ihn erinnerte der Musikjournalist Norbert Hornig. Schauspiel, Tanz oder auch Musical. Seit 26 Jahren schon bringt das Sächsische Theatertreffen alle 2 Jahre die besten Inszenierungen Sachsens auf die Bühne. Diesmal in Görlitz und Zittau, also im Dreiländereck von Deutschland, Polen und Tschechien. Die Stimmung war dieses Jahr allerdings angespannt, denn hinter den Kulissen, da wächst der Druck. Viele Häuser haben mit großen finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen, durch gestiegene Energie- und Materialkosten und Tarifsteigerungen, während die Kassen der Trägerkommunen leer sind. Das könnte für einige Häuser sogar der Todesstoß sein, so warnt der Deutsche Bühnenverein. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat jetzt beim Theatertreffen mitdiskutiert unter dem Motto Mehr als Geld, Kultur in der Fläche im Freistaat Sachsen. Und unsere Theaterredakteurin Susanne Burkhardt war dabei.
Es sollte, so hatte es Daniel Morgenroth vorab angekündigt, diesmal vor allem nicht um Geld und Zahlen gehen, sondern eher um etwas Grundsätzliches, nämlich die Frage, was es in der Provinz konkret brauche für ein gelingendes Leben.
Ich werde Ihnen ein paar Schnellfeuerfragen stellen, Hand heben, wer zustimmt, ja?
Doch ganz umschiffen ließ sich der Blick auf die Finanzen nicht, denn Zahlen können manchmal eindrucksvoll wirken. Zum Beispiel, wenn man sich die Pro-Kopf-Kulturausgaben eines Jahres in Sachsen vor Augen führt.
Es sind 243 Euro, Kommunen und Land zusammen, die wir für Kultur pro Kopf ausgeben.
Daniel Morgenroth legte nach.
Jetzt wird's interessant, wer hat denn mehr Pro-Kopf-Schulden? Sachsen oder Nordrhein-Westfalen? Es sind in Sachsen 714 Euro pro Kopf, in Nordrhein-Westfalen sind es 5271 Euro pro Kopf.
Dass es für ein gelingendes Leben auf dem Land Kultur braucht, darüber war sich die Runde einig und auch, dass keineswegs zu viel Geld dafür ausgegeben würde. FAZ-Theaterkritiker Simon Strauß beklagte vor allem ein zentrales Problem.
Dass so getan wird, als gäbe es eigentlich gar keine Unterschiede mehr zwischen Land und Stadt und dass man eben unter dem Aspekt der Gleichheit vertuscht, dass es eben sehr starke Unterschiede gibt.
In seinem aktuellen Buch mit dem Titel »In der Nähe – Vom politischen Wert einer ostdeutschen Sehnsucht« befasst sich Strauß mit Blick auf die 20.000 Einwohnerstadt Prenzlau in der Uckermark mit der Frage, wo heute noch Gemeinschaft möglich ist. Seine Antwort: in der Kleinstadt. Denn hier müssten Konflikte noch ausgetragen und Kompromisse gefunden werden. Viele Gespräche hat Strauß dafür vor Ort geführt, mit allen Seiten und dabei erstmal unvoreingenommen zugehört. Die Orte, die er beschreibt, kennt auch Daniel Morgenroth.
Herr Strauß, Sie schreiben da am Anfang über Prenzlau, da gibt es den Marktkauf, wenn man reinfährt, dieses zu Edeka gehörige Einkaufszentrum, ein paradigmatischer Unort. Tankstelle, Autoparkplatz, McDonald's-Flaggen, bisschen amerikanisches Nowhere-Gefühl mitten in der ostdeutschen Provinz. Und wenn ich das so gelesen habe, dachte ich, Mist, das ist die Nordzufahrt in Görlitz. Diese Unorte, die gibt's ja überall.
Wenn dann noch die einzigen Kulturorte wie Theater oder Bibliotheken verschwenden, weil das Geld dafür gestrichen werde, so betont Simon Strauß.
Dann führt das zu einem Desaster, ja? Weil das sind die Orte, die wir jetzt dringender denn je brauchen. Warum? Weil Kultur in der einfachsten Definition ist ein Gefühl von Bedeutung zu geben. Wir leben in dieser kapitalistischen Grundannahme, dass wir einfach nur Kunden sind. Das ist aber eine fatale Fehlinterpretation der menschlichen Existenz. Menschen sind in erster Linie bedeutungssüchtige Individuen, die gerne Bedeutung haben wollen. Und Theater und Bibliothek, die liefern Bedeutung. McDonald's liefert keine Bedeutung.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU, ist bekennender Kulturförderer. Das wurde in der Runde deutlich. Auch ihm ist klar,
dass wenn wir in Zittau sagen würden, dieses Theater gibt es nicht mehr, diese Bibliothek gibt es nicht mehr, dann gibt es eben keine zweite, keine dritte, keine vierte. Und insofern ist es schon sehr, sehr wichtig, dass wir diese dezentrale Struktur haben. Aber ich kann versprechen, dass wir alles dafür tun werden, dass wir bei den Mitteln, die wir jetzt haben, hoffentlich auch bleiben.
Doch dann schwingt da noch ein mögliches Sparszenario in Kretschmers Aussagen mit.
Wenn es eben in absehbarer Zeit nicht diese wirtschaftliche Verbesserung gibt, dann müssen wir miteinander anfangen nachzudenken, wie wir auch in der Kultur Dinge so machen, dass sie im Wichtigsten erhalten bleiben. Wir wollen dieses Theater haben. Geht das aber vielleicht trotzdem als ein gemeinsames Kulturraum-Ensemble? Das gibt die Möglichkeit, eine Struktur aufrechtzuerhalten mit der Möglichkeit, sie wieder wachsen zu lassen. Es darf nicht kaputt gemacht werden. Was einmal weg ist, ist weg und kommt nicht wieder. Ja.
Wie so ein Kulturraumensemble praktisch aussehen könnte, das führte Kretschmann nicht weiter aus. Stattdessen ging es zurück zur grundsätzlichen Frage, wie das konkrete Anpacken denn nun gelingen könnte. Simon Strauß machte da auf ein Grundproblem aufmerksam.
Na, erstmal nochmal finde ich es wichtig, dass wir wirklich mal anfangen, über Deutschland zu sprechen und nicht nur die großen Städte im Blick haben. Genau. Also die mediale Repräsentation des ländlichen Lebens und der ländlichen Potenz, des Könnensbewusstseins ist einfach nicht vorhanden praktisch. Warum? Weil 90% der Medienschaffenden sich in Großstädten aufhalten.
Er glaube daran, dass immer mehr Leute das Potenzial des ländlichen Lebens erkennen werden und findet hoffnungsvolle Worte für die Kultur.
In einer Welt, wo jetzt alle über KI reden und die Abschaffung von allen möglichen Arbeitssituationen, was bleibt, ist ja auch so, ihr Beruf, Theater. Roboter werden wir nicht gerne Romeo und Julia spielen sehen, da bin ich ganz sicher.
Am Ende der Diskussionsrunde, nach viel Kritik an zu viel Bürokratie, an einer entfremdeten Politik und einem unzureichenden Nahverkehr und nachdem man sich übrigens auch ein bisschen wunderte, ob es nicht die Partei des Ministerpräsidenten sei, die gerade den Kanzler stellt und das Land mitregiert, für all das also mitverantwortlich ist, am Ende dann also wurde ein ungewöhnliches Theaterprojekt verkündet.
Ich würde mal eine Performance vorschlagen, hier im Zittauer Theater einfach mal eine 24-stündige Performance zu einem Bauantrag zu machen, wo einfach mal alle Bürger eingeladen werden, wir kollektiv an einem Bauantrag arbeiten. Ich kann das aus eigener Erfahrung gerade sagen, was das bedeutet, so als normaler, einfacher Bürger, der eben jetzt keine Zusatzausbildung eben in Baurecht hat, ja, so einen Bauantrag zu stellen, da drehst du durch. Und du hast das Gefühl, dass dieser Staat eine gängelnde, dich auch noch mit unflätigen bürokratischen Belehrungen belastende Institution ist, die eigentlich sagt, bleib mir fern, ich mach das hier schon, du hältst mal besser die Klappe und bleibst da unten bei deinen Radieschen. Ja? Oder Bürokratie als Spielzeitmotto wäre doch vielleicht was.
Wollen Sie es machen? Ja, ich gehe in die Bühne, kriege die große Bühne, kommen Sie vorbei, wir machen 24 Stunden Bauantrag. Ja gut, okay. 24 Stunden Bauantrag, bald in diesem Theater.
Ob es diesen Abend in Zittau tatsächlich geben wird, es wäre der letzte unter der Leitung von Daniel Morgenroth. Er wechselt aus familiären Gründen am Ende der Spielzeit ans Main-Franken-Theater in Würzburg.
Susanne Burkhardt berichtete über eine Diskussion zur Lage der Theater in Sachsen mit Ministerpräsident Kretschmer beim Sächsischen Theatertreffen. Und jetzt Jörg Biesler mit den Kulturmeldungen. Die beginnen in Venedig heute.
Ja, Italiens Kulturminister Alessandro Giuli wird weder zur Vorbesichtigung noch zur Eröffnung der 61. Kunstbiennale nach Venedig reisen. Grund ist die Teilnahme Russlands an der Biennale, die der Präsident der Biennale-Stiftung, Pietrangelo Buttafuoco, zugelassen hatte. Eine Ausladung Russlands, sagte der, sei gar nicht möglich, da sich der Pavillon in russischem Besitz befinde. Die Entscheidung hatte zu Spannungen mit der italienischen Regierung und der Europäischen Union geführt. Die EU entzog der Biennale 2 Millionen Euro an Fördermitteln und die Jury, die die Beiträge der Länder bewertet und die Löwen vergibt, hatte im Vorfeld bereits Russland und Israel von Preisen ausgeschlossen. Grund sei, dass der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen die Führung beider Länder erlassen habe. Der Dirigent und Musikwissenschaftler Peter Gülke ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren. Peter Gülke war vor allem dafür bekannt, viele vergessene Stücke wiederentdeckt und zeitgenössische Werke uraufgeführt zu haben. Er hatte eine lange deutsch-deutsche Karriere, die am Theater der Altmarkt in Stendal begann. Da war er musikalischer Oberleiter. Später Chefdirigent am Hans-Otto-Theater in Potsdam und Kapellmeister der Staatsoper Dresden. Und Generalmusikdirektor der Staatskapelle Weimar. Nach einem Gastspiel blieb er im Westen Deutschlands, war Gastprofessor an der Universität in Bochum und seit 1986 Generalmusikdirektor in Wuppertal, später Professor für Dirigieren in Freiburg und bis 2020 Chefdirigent der Brandenburger Symphoniker. Und der indische Fotograf und Raghuram ist ebenfalls gestorben im Alter von 83 Jahren. Er galt als einer der einflussreichsten Fotografen seines Landes und sein Land war auch meist das Thema seiner Arbeiten. Seine Fotoserie zu Mutter Theresia oder Indira Gandhi, Kalkutta oder dem Taj Mahal waren auf der ganzen Welt zu sehen und prägten das Bild Indiens im Ausland. Besonders bekannt wurde er durch seine Fotos des Bhopal-Unglücks, das er im Auftrag von Greenpeace International dokumentierte. Raghuram wandte sich in den 60er Jahren nach einem Ingenieurstudium der Fotografie zu. Er arbeitete als Zeitungsfotograf und Art Director und wurde 1977 von Henri Cartier-Bresson in die renommierte Agentur Magnum berufen.
Jörg Biesler war das mit den Kulturmeldungen und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die deutschen Reaktionen auf das vereitelte Attentat in Washington. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske.